Samstagsuni im Sommersemester 2017. Einführung in den Islam. Sechster Vortrag. Juniorprofessor Dr. Nadja German. Ich denke, also bin ich. Philosophie in der islamischen Welt.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung und ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier vortragen zu können. Vor ziemlich genau einem Jahrtausend, irgendwann im Zeitraum zwischen 1022 und 1024, kam es in der westiranischen Stadt Hamadan zu einer Entdeckung, die Philosophiegeschichte schreiben sollte. Und zwar bis weit über die islamische Welt hinaus. Ein Denker namens Ibn Sina, der in Europa schon bald unter dem Namen Avicenna bekannt werden sollte, kam zu der Einsicht, dass das, was den Menschen eigentlich ausmache, sein Selbst sei. Sein Ich, das sich unmittelbar seiner selbst bewusst sei, und zwar unabhängig vom Körper. Und dass ich in dieser Selbstwahrnehmung als denkendes Ding erfahre, also als ein Etwas, das Bewusstseinszustände wie Denken, Wahrnehmen oder Erfahren durchläuft. Dies, so war eben Sina bewusst, ist unser wahres Wesen und das, was wir eigentlich meinen, wenn wir von der Seele sprechen. Indem er dieses Selbst zum Gegenstand philosophischer Untersuchungen machte, leitete er einen radikalen Bruch mit der bis dahin vorherrschenden Vorstellung von der Seele und vom menschlichen Denken ein. Einer Vorstellung, die letztlich bis auf Aristoteles und die griechische Antike zurückging. Mehr noch, er rückte damit das menschliche Denken, das Phänomen der Selbsterfahrung und das erkenntnistheoretische Problem uns der Welt immer nur aus der eigenen Perspektive heraus und nach Maßgabe des eigenen Erkenntnisapparates annähern zu können, in einer Weise in den Mittelpunkt des philosophischen Interesses, wie kein anderer Denker vor ihm. Schauen wir uns kurz eine der Schlüsselstellen seines Werkes zu dieser Thematik an, das Gedankenexperiment vom sogenannten fliegenden Menschen. Es handelt sich dabei, wie Sie sehen werden, um ein etwas längeres Zitat, das aber meiner Einschätzung nach besonders plastisch Ibn Sinas Begriff vom Ich und von dessen Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringt. Dankeschön. Ich zitiere: Um die Existenz der Seele zu beweisen, die wir Menschen haben, muss ich zuerst einen kleinen Hinweis geben, der zugleich als Warnung und Erinnerung dienen soll und jeden ans Ziel führt, der irgendwie in der Lage ist, selbstständig die Wahrheit auszumachen und der nicht erst noch lernen muss, geradeaus zu denken und hierfür eins über die Rübe gezogen bekommen oder vor Fehlschlüssen bewahrt werden muss. Man denkt ein bisschen brutal. So sage ich, man stelle sich vor, einer von uns wäre komplett erschaffen worden, in einem Moment. Aber sein Sehvermögen sei verhüllt und somit nicht in der Lage, die Dinge um ihn herum zu beobachten. Weiterhin wäre er so erschaffen, dass er gleichsam in der Luft oder in einem Vakuum schwebe, ohne dass die Luft ihn in einer Weise trage, dass er sie fühle. Und seine Gliedmaßen seien ausgestreckt und abgespreizt, sodass sie nicht miteinander in Kontakt und Berührung gelangen. Nehmen wir an, er überlege nun, ob er die Existenz seiner selbst behaupten könne. Er hätte keinen Zweifel daran, sich selbst als existierend zu behaupten, aber ohne zugleich die Existenz irgendeines seiner inneren Teile, seines Herzens, seines Gehirns oder eines äußeren Teiles zu behaupten. Er würde vielmehr die Existenz seiner selbst bekräftigen, ohne zu behaupten, dass er Länge, Breite oder Tiefe habe. Wäre es ihm möglich, sich in diesem Zustand eine Hand oder ein anderes Gliedmaß vorzustellen, würde er es sich nicht als Teil oder als notwendige Bedingung seiner selbst vorstellen. Das Selbst, dessen Existenz er bekräftigen würde, ist sein spezielles Charakteristikum, in dem Sinne, dass es er selbst ist und nicht sein Körper und dessen Teile, die er nicht behauptete. Worauf ich den Leser hiermit aufmerksam machen wollte, so Avicenna, ist die Existenz der Seele als etwas, das nicht der Körper oder irgendetwas Körperliches ist, sodass er es erkennt und sich seiner bewusst wird, falls er sich dessen je nicht bewusst gewesen sein sollte und mit meinem Hinweis eins über die Rübe gezogen bekommen musste. Also Sie sehen, er ist da immer etwas brutal. Ende des Zitates. Varianten dieses Gedankenexperimentes finden sich an verschiedenen Stellen des Werkes Ibn Sinas. Charakteristisch für alle diese Fälle ist der Punkt, den er auch hier ins Zentrum stellt. Selbst wenn man keinerlei Sinneswahrnehmung besitzt, nicht sieht, nicht hört, nicht riecht, schmeckt oder tastet, man würde doch sich selbst wahrnehmen. Dieser Aspekt wird noch dadurch unterstrichen, dass Ibn Sina ausdrücklich auf die inneren Organe, hier das Herz und das Gehirn, zu sprechen kommt. Sie erinnern sich, das ist diese Stelle hier. Selbst wenn wir unseren Herzschlag nicht spürten, selbst wenn wir nicht gelegentlich unter Kopfschmerzen oder dergleichen litten, kurz, selbst wenn wir buchstäblich keinerlei sensorische Eindrücke besäßen, wir wären doch immer unser Selbst bewusst. Das Gedankenkino, so Ibn Sina, läuft immer weiter, unabhängig von jedweden Sinneseindrücken. Und es ist dieses Innenleben, das unser Selbst ausmacht und uns mithin unserer Existenz gewiss sein lässt. Dass ich hier nicht zu viel in eine kleine Textstelle hineinlese, zeigt sich daran, dass Ibn Sina mehrfach auf das Problem des Selbstbewusstseins und den Zusammenhang von Selbstbewusstsein und Denken zurückkommt. Und zwar nicht nur in einer etwas literarisch suggestiven Form wie hier, sondern durchaus auch mit philosophischer Stringenz. Wie von der Forschung bereits herausgearbeitet, kam Ibn Sina dabei unter anderem zu der Einschätzung, zwei Ebenen des Selbstbewusstseins unterscheiden zu müssen. Eine bewusste und eine unbewusste. So paradox diese Beschreibung auf den ersten Blick auch erscheinen mag, liegt ihr doch eine kluge Beobachtung zugrunde. So denken wir nämlich nicht ständig über uns selbst nach, wenn wir irgendetwas tun, zum Beispiel unseren täglichen Verrichtungen nachgehen oder mit Freunden und Bekannten kommunizieren. Wir vergewissern uns nicht kontinuierlich, ob wir es sind, die gerade etwas tun. Und doch sind wir stets sozusagen bei uns und wissen auch darum. Ich bin es jetzt, die gerade hier spricht. Und Sie sind es, die versuchen, diesem Vortrag zu folgen. Und wir erfahren unsere jeweiligen Tätigkeiten als unsere eigenen und wären zutiefst verstört, wenn wir heute Abend beim kühlen Glas Wein einem guten Freund von diesem Vortrag berichteten und dieser plötzlich ernsthaft, im Grundton der Überzeugung, fragen würde: Aber was erzählst du da eigentlich? Du warst doch heute Vormittag zwischen 11 und 12 gar nicht an der Uni. Wir haben doch gemeinsam eine Radtour gemacht. Wir sind also immer bei uns, auch wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Tatsächlich ist es eher die Ausnahme, so Ibn Sina, dass wir uns, wie im Gedankenexperiment vom fliegenden Menschen, ausdrücklich unser Selbst vergegenwärtigen. Philosophen tun dies gelegentlich, wenn sie, wie Ibn Sina, die Seele genauer ausloten wollen. In der heutigen Psychologie ist es natürlich ebenfalls gang und gäbe. Im Alltag hingegen machen wir nur höchst selten unser Selbst zum Gegenstand der Betrachtung. Eigentlich nur, wenn wir gezwungen sind, Rechenschaft abzulegen über unsere Motive, weshalb wir in einer bestimmten Situation so oder so gehandelt haben, was wir eigentlich meinten, als wir dies oder jenes sagten und dergleichen mehr. Nur unter solchen Umständen versetzen wir uns gleichsam zurück in die entsprechende Situation und versuchen uns in Erinnerung zu rufen, was uns dabei durch den Kopf ging oder was uns dabei innerlich bewegte. Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz innehalten. Denn möglicherweise wird sich schon der eine oder die andere unter Ihnen gefragt haben, weshalb ich für diesen Vortrag ausgerechnet Ibn Sina und sein Gedankenexperiment vom fliegenden Menschen herausgegriffen habe. Klar, es handelt sich dabei um ein zugleich prägnantes und faszinierendes Stück Literatur, um einen Eye-Catcher, mit dem man hoffentlich das Interesse und die Aufmerksamkeit eines breiteren Publikums erwecken und auf die Philosophie in der islamischen Welt ziehen kann. Angesichts des Rahmens, in dem dieser Vortrag steht, einer Vorlesungsreihe, die eine Einführung in den Islam bieten soll, stellt sich jedoch die Frage, weshalb ich gerade Ibn Sina und diesen Aufhänger gewählt habe und nicht beispielsweise einen modernen Denker. Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir ein klein wenig ausholen. Genau genommen müssen wir uns hierfür zunächst einmal einen Überblick über die Philosophie in der islamischen Welt verschaffen, über ihre Charakteristika und ihre Geschichte. Im Detail, wie Frau Rekowski ja auch schon sagte, ist dies natürlich in einer Stunde kaum möglich, also keine Sorge. Aber ein paar wesentliche Grundzüge können wir uns sehr wohl zusammen anschauen. Entschuldigung.
Danke, das geht.
Ah ja, okay. Sieht dann eleganter aus. In einem ersten Schritt müssen wir uns dabei kurz mit dem Problem auseinandersetzen, was wir eigentlich meinen, wenn wir von der Philosophie sprechen. Denn genauso wenig, wie es den Islam als solchen gab oder gibt es die Philosophie als solche. Worauf schaut man also, wenn man sich für Philosophie interessiert? Und was davon könnte für ein Publikum hier in Freiburg und nicht etwa in Tunis, Beirut, Teheran oder Jakarta bemerkenswert sein? Vielleicht hilft uns ein Blick in die gängigen, handelsüblichen Darstellungen der arabischen oder islamischen Philosophie, wie die Bezeichnung gemeinhin lautet, an diesem Punkt weiter. Mehrere Besonderheiten fallen dabei auf. Erstens, in aller Regel wird der Philosophiebegriff gar nicht problematisiert, sondern wie selbstverständlich vorausgesetzt. Anders formuliert wird in diesen Darstellungen als Philosophie das aufgegriffen und behandelt, was der jeweilige Autor oder die jeweilige Autorin dafür hält. Ich komme hierauf gleich nochmal zurück, zunächst aber noch zu einer zweiten Besonderheit. So sticht nämlich weiterhin hervor, dass sich die meisten Autoren oder Autorinnen auf eine Darstellung der Geschichte der arabischen oder islamischen Welt oder Philosophie beschränken, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf einem ganz bestimmten Zeitraum, nämlich der Epoche zwischen etwa 850 und 1200 unserer Zeitrechnung. Dementsprechend schenken sie auch einer ganz bestimmten Auswahl an Denkern den Löwenanteil ihrer Aufmerksamkeit. Größen wie Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina und Ibn Rushd, dem lateinischen Averroes, während andere Zeiten und spätere Denker fast unberücksichtigt bleiben. Die Jahreszahlen übrigens immer in Klammern hinter den Namen sind die Todesjahre, also damit Sie so eine vage Idee haben, von welchen Zeiträumen wir hier sprechen. Diese beiden Besonderheiten, die ich gerade erwähnt habe, haben Hintergründe, die weniger mit der Philosophie in der islamischen Welt und ihrer Geschichte selbst zusammenhängen, als vielmehr mit unserer westlichen, eurozentrischen Historiografie. Dies hat indes zur Folge, dass unser gängiges Bild von der arabischen oder islamischen Philosophie ein reichlich verzerrtes ist. Und zwar eins, das durch unsere eigenen Vorannahmen und Kategorien bestimmt ist. Auch wenn, wie schon gesagt, selten über den zugrunde gelegten Philosophiebegriff nachgedacht wird, zeigt sich doch schon seit den Anfängen einer Beschäftigung mit der Philosophie in der islamischen Welt, dass man nach etwas ganz Bestimmtem suchte, nämlich nach Spuren des antiken griechischen Denkens. Alles, was hiermit in Beziehung stand, fiel unter den Begriff der Philosophie. Dasjenige hingegen, was sich unabhängig oder sogar in ausdrücklicher Abgrenzung davon entwickelte, gehörte nicht zum Thema. So ergibt sich die merkwürdige Diskrepanz, dass heutzutage im Philosophieunterricht im Rahmen der westlichen Philosophie, also unserer europäischen Philosophie, ganz selbstverständlich Werke eines Thomas von Aquin oder Johannes Duns Scotus studiert werden, obwohl es sich dabei in aller Regel um dezidiert theologische Schriften handelt. Also hier, wenn man sich mit der westlichen Philosophie beschäftigt, legt man dieses Kriterium, alles muss direkt griechisch sein, nicht an. Während im Kontext der arabischen oder islamischen Philosophie Denker wie Abd al-Jabbar oder der Imam al-Haramain al-Jubayni zumeist unerwähnt bleiben. Vermutlich haben Sie diese Namen auch noch nie gehört. Es handelt sich dabei um herausragende Theologen des 11. Jahrhunderts mit höchst elaborierten kosmologischen, metaphysischen und ethischen Positionen. Ihr Denken könnte also philosophisch durchaus interessant sein. Ihr Fehler besteht aber darin, eben keine Anhänger der griechisch inspirierten Philosophie zu sein. Übrigens, vielleicht kennen Sie den Imam al-Haramain zumindest indirekt. Er war nämlich der Lehrer des im Westen gemeinhin sehr viel bekannteren Theologen und Sufi al-Ghazali, wenngleich dessen Berühmtheit andere Gründe hat und darauf komme ich auch gleich zu sprechen. Al-Ghazali. Dieser Name bringt mich zu einer dritten Besonderheit der gängigen westlichen Darstellungen der Philosophie in der islamischen Welt. Obwohl es sich in der Zwischenzeit selbst über Spezialistenkreise hinaus herumgesprochen hat, dass die Philosophie keineswegs ausstarb oder zusammen mit den Wissenschaften und der Rationalität überhaupt von einem allgemeinen Niedergang erfasst wurde, war lange und ist in manchen Medien immer noch das Bild vorherrschend, dass besagter Al-Ghazali mit seiner scharfen Kritik an der Philosophie, dieser den Todesstoß verpasst habe. Ein letztes Aufbäumen der Rationalität, ließe sich demnach in Ibn Rushds beherzten Erwiderungen auf Al-Rasalis Invektiven wahrnehmen, ein Aufbäumen, das sich jedoch letztlich als erfolglos erwiesen habe. Mit Ibn Rushds Ableben verschwand auch die Philosophie aus der islamischen Welt. Was in den handelsüblichen Darstellungen der arabischen oder islamischen Philosophie somit von ihrer Geschichte übrig blieb, war das folgende Narrativ, das, ich kann es nicht genug betonen, bis heute noch auf verschiedene Weisen wirkmächtig ist. Kurz zum Narrativ. Erstens, die Philosophie kam demzufolge auf, infolge eines Prozesses, den man meist als Übersetzungsbewegung bezeichnet und der ungefähr zwischen 800 und 1000 unserer Zeitrechnung stattfand. Während dieses Zeitraums wurden unzählige philosophische und wissenschaftliche Texte aus dem Griechischen, meist mit der Zwischenstufe des Syrischen, ins Arabische übersetzt. Zweiter Punkt des Narrativs. Parallel zu diesem Prozess, also zu dieser Übersetzungsbewegung, entstanden bereits die ersten eigenständigen philosophischen Abhandlungen von Philosophen, die sich ausdrücklich in eine Linie mit ihren griechischen Vorgängern stellten und die sich als Phalasifer, also Philosophen mit diesem griechischen Lehnwort, bezeichneten beziehungsweise so von ihren Zeitgenossen bezeichnet wurden. Hierunter fallen nun die vorhin genannten Denker Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina und Ibn Rushd, auf die sich die Forschung bisher hauptsächlich konzentriert hatte. Drittens, die Philosophie wurde in der islamischen Welt als fremdes Wissen aufgefasst und den indigenen, mit der Offenbarung befassten intellektuellen Bemühungen, wie zum Beispiel der Theologie, gegenübergestellt. Selbst während ihrer Blüte, also bis etwa 1200, blieb die Philosophie daher ein Fremdkörper und randständig, stets den Angriffen von Rechtsgelehrten und Theologen, wie insbesondere Al-Rasali, ausgesetzt. Vierter Punkt dieses Narrativs. Hinterließen die Werke der Phalasifer, also der griechisch inspirierten Philosophen, auch keine tieferen Spuren in der eigenen Kultur, dem Islam, so besaßen sie doch ein besonderes Fortleben. Im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts wurden viele ihrer Schriften, vor allem von Ibn Sina und Ibn Rushd, ins Lateinische übersetzt und prägten so in mehr oder weniger nennenswertem Maße unser westliches Denken. Damit komme ich zum fünften und letzten Punkt dieses Narrativs. Der letzte wirklich große Philosoph in der islamischen Welt war Ibn Rushd. Danach gab es keine nennenswerten Denker mehr, mit ganz wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Ibn al-Arabi und Mullah Sadra. Allerdings unterschied sich deren Denken erheblich von dem ihrer Vorgänger, insofern sie nicht den griechischen Rationalismus übernahmen, sondern eine mystisch, und das heißt von der islamischen Mystik inspirierte Theosophie entwarfen. Manche europäischen Philosophiehistoriker glaubten hierin, und zwar insbesondere in der von Mullah Sadra gegründeten sogenannten Schule von Isfahan, die wahre Gestalt islamischen philosophischen Denkens zu erkennen. Und Sie sehen hier eben auch schon diese Gegenüberstellung, diese Opposition. Griechische Rationalität einerseits, die bei uns im Westen landet, und islamische Mystik andererseits, die in Form von Theosophie dann die islamische Welt beherrscht seither. Sie haben ja schon bemerkt, dass ich diesem Narrativ in weiten Teilen skeptisch gegenüberstehe. Bevor ich mich aber einzelnen Punkten zuwende und mich kritisch mit ihnen auseinandersetze, möchte ich noch kurz bei dem historischen Bogen verweilen, den dieses Narrativ spannt, und ein Bündel an Fragen anreißen, die ich Ihnen vielleicht bei der Präsentation gerade gestellt habe. So zum Beispiel, gibt es außer den genannten Ausnahmen wirklich nichts Nennenswertes aus der Zeit nach 1200 zu berichten? Habe ich deswegen eben Sina und den fliegenden Menschen herausgegriffen? Es fand sich schlicht nichts Späteres. Und wie ist es mit der Gegenwart? Spielt die Philosophie heutzutage denn keine Rolle? Um mich diesen Fragen anzunähern und zugleich wie versprochen die Wahl meines exemplarischen Denkers und seines Gedankenexperimentes zu rechtfertigen, werde ich im Folgenden das gerade vorgestellte Narrativ kritisch beleuchten und in diesem Lichte Modifikationen vorschlagen, zu denen uns jüngere Forschungsergebnisse meiner Einschätzung nach zwingen. Um der Chronologie zu folgen, zunächst ein paar Bemerkungen zu den Anfängen. Und hier komme ich zurück auf diesen ersten Punkt des Narrativs. Unabhängig davon, ob wir uns nur auf Falsafa, also das griechisch inspirierte Denken, konzentrieren, oder auch andere Bereiche in unseren Philosophiebegriff mit einschließen, es ist völlig gerechtfertigt, die Anfänge der Philosophie in der islamischen Welt auf die Zeit um 800 zu legen. Denn dies ist die Zeit, in der die Überlieferung in sämtlichen theoretischen Wissenschaften überhaupt erst einsetzt, also auch in der Philosophie. Ein historisches Faktum ist auch die Übersetzungsbewegung, die mittlerweile übrigens ganz gut erforscht ist. Genauso wie es unbestreitbar ist, dass die Zeitgenossen selbst eine Strömung unterschieden, die Falsafa genannt wurde, und die sich durch ihr ausdrückliches Anknüpfen an das griechische Erbe auszeichnete. Also es gibt diese Strömung, aber ob sich darin Philosophie erschöpft, ist natürlich eine andere Frage. Hiermit komme ich zum zweiten Punkt. Wenn Sie sich also für das Fortleben der griechischen Philosophie in der islamischen Welt interessieren, sind Sie in der Tat am besten beraten, diese Falsafa-Strömung zu untersuchen. Ab diesem Punkt aber werden die Dinge komplizierter. Denn keiner der genannten Falasifa, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina und Ibn Rushd, war ausschließlich mit dem griechischen Denken beschäftigt. Insbesondere die Linie Al-Farabi, Ibn Sina und darüber hinaus, auf dieses darüber hinaus komme ich noch zurück, insbesondere diese Linie Al-Farabi, Ibn Sina und darüber hinaus zeigt deutlich, wie mehrere ursprünglich voneinander getrennte Ansätze miteinander verschmolzen und zu einer neuen Synthese gelangten. Von Anfang an nämlich, und jetzt komme ich zum dritten Punkt des Narrativs, von Anfang an nämlich war die intellektuelle Situation erheblich komplexer, als es die von der westlichen Historiographie suggerierte Gegenüberstellung von fremden und indigenen Wissenschaften vermuten lässt. Sie müssen bedenken, im 9. und 10. Jahrhundert waren sämtliche wissenschaftliche Disziplinen im Entstehen begriffen. Namentlich das 10. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Theoretisierung und Systematisierung in allen Bereichen. Ja, kann ich machen. Also namentlich das 10. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Theoretisierung und Systematisierung in allen Bereichen. Natürlich gab es eine Opposition zwischen griechisch inspirierter Philosophie und beispielsweise der Theologie. Oder einen Konflikt zwischen aristotelischer Logik und sibawaihischer Philologie. Sibawaihi war der Begründer der arabischen Philologie. Also es gibt durchaus diese Opposition zwischen aristotelischer griechischer Logik und sibawaihischer arabischer Philologie. Aber darüber hinaus gab es zahlreiche weitere Konfliktlinien. Nicht jeder Rechtsgelehrte war zum Beispiel von der Relevanz der Philologie überzeugt. Und die meisten Theologen kämpften erbittert gegen den Aufschwung der Traditionsgelehrten an. Bei diesem Kampf aller gegen alle erwiesen sich zahlreiche Errungenschaften der griechischen oder griechisch inspirierten Philosophie als nützlich und wurden absorbiert, sowie umgekehrt Konzepte und Methoden anderer Bereiche, der Philologie, Theologie oder Literaturtheorie, von den Falasifa aufgegriffen und adaptiert wurden. Dieser Prozess nun fand in vielerlei Hinsicht seinen Kulminationspunkt im 11. Jahrhundert. Einen Kulminationspunkt, der sich über die Disziplinengrenzen hinweg an einer Vielzahl an Namen exemplarisch festmachen lässt. Abul Hussein al-Basri für die Rechtstheorie, Abd al-Jabbar und der Imam al-Haramain al-Juwaini für die Theologie, die beiden kennen Sie ja bereits, Abd al-Qahir al-Jurjani für die Literaturtheorie und eben Ibn Sina für die Philosophie. Nicht, dass es seit dem 11. Jahrhundert keine Konflikte mehr gab. Gestritten wurde immer noch. Das tun die Gelehrten ja bis heute. Aber zum einen können wir sagen, dass es nun Disziplinen und Disziplinengrenzen gab und dass ein Bewusstsein von diesen Grenzen vorhanden war. Und zum anderen stellen wir fest, dass keine Disziplin mehr ohne die anderen sein konnte. Die Theologie eines Abd al-Jabbar wäre ohne die Falsafa-Tradition der vorausgehenden Jahrhunderte undenkbar. Genauso wenig hätte ein Abd al-Qahir al-Jurjani seine Literaturtheorie ohne intensive Auseinandersetzung mit der philologischen Tradition zu formulieren vermocht. Und mit Ibn Sina verhält es sich nicht anders. Natürlich ist sein Denken ohne die Falsafa-Tradition und ohne das griechische Erbe nicht zu erklären. Es geht jedoch weit darüber hinaus. Tritt in einen Dialog mit anderen Disziplinen wie der Theologie und der Linguistik und kreiert so eine Synthese, die nicht mehr einfach nur Altes reformuliert, sondern die Neues schafft. Und genau hierfür ist Ibn Sinas Entdeckung des Selbstes, ist ein fliegender Mensch ein Paradebeispiel. Selbstverständlich steht Ibn Sina in einer Linie mit der aristotelischen, also der griechischen Psychologie, wenn er sich im Rahmen verschiedener seiner Werke mit der Seele, und zwar in erster Linie mit der Menschenseele, beschäftigt. Ihn treiben dabei jedoch Fragen und Anliegen um, die sie in der aristotelischen Tradition so bis zu diesem Zeitpunkt vergeblich suchen werden. Dies zeigt sich schon daran, dass Ibn Sina davon überzeugt ist, dass die menschliche Seele als individuelle Einzelseele nach dem Tod weiterlebt. Es gibt ihm zufolge also ein Jenseits. Und er hat konkrete Vorstellungen, wie dieses Jenseits aussieht. Entweder die Seele erfährt ewige Freuden und Glückseligkeit, dann nämlich, wenn der entsprechende Mensch ein gutes Leben geführt hat, oder sie erleidet ewige Qualen, sofern dieser Mensch den Anforderungen hinsichtlich seiner Lebensführung nicht gerecht wurde. Dem Individuum widerfährt Ibn Sina zufolge also Lohn und Strafe in Abhängigkeit von seiner Lebensführung. Damit wird der Mensch zum moralischen Subjekt, das zur Rechenschaft gezogen wird für sein Tun und somit höchst selbstverantwortlich ist für sein Heil. Was Ibn Sina umtreibt, ist die Frage, was genau dieser Mensch bzw. was diese Seele ist, die den Tod des Individuums überlebt und dabei die Verantwortung zu tragen hat für das vergangene, diesseitige Leben. Mit seiner Suche nach dem Selbst geht es Ibn Sina letzten Endes folglich um nichts Geringeres als um den Träger der individuellen Heilsverantwortlichkeit und damit um einen Gegenstand, der seit der Frühzeit des Islam im Zentrum des theologischen Interesses stand. Sie sehen also, dass schon die Frage, die Ibn Sina stellt, quer zur griechisch inspirierten philosophischen Tradition steht. Sie ist ohne den Islam und ohne die islamische Theologie nicht denkbar. Und genauso steht die Antwort, die er gibt, quer zu Aristoteles, dem Erfinder der Psychologie. Gewisse Momente dieser Antwort haben wir bereits gesehen, am Beispiel des fliegenden Menschen. Sie erinnern sich, dort hatte Ibn Sina darauf insistiert, dass die Seele oder das Selbst einen unmittelbaren Zugang zu sich selbst hat. Sie nimmt sich selbst wahr, aber ohne die Vermittlung der äußeren Sinne oder sonstiger sensorischer Vermögen. Sie erinnern sich, er hatte diese Möglichkeit ausdrücklich ausgeschlossen. Die Seele ist sozusagen, oder das Selbst ist sozusagen, bei sich selbst. Diese Vorstellung nun ist ganz und gar unaristotelisch und steht außerdem im Widerspruch zur gesamten vorausgehenden Falsafa-Tradition. Aristoteles und seinen Anhängern zufolge nimmt die Seele zwar wahr, und durchaus auch sich selbst, aber sie kann dies nur vermittelt, also indirekt. Für jedwede Wahrnehmung benötigt sie Aristoteles zufolge die Sinne, und zwar die fünf äußeren Sinne, denn andere gibt es laut Aristoteles gar nicht. Um sich also selbst wahrzunehmen, muss sich die Seele irgendwie dabei beobachten, quasi wie ein außenstehender Zuschauer, wie sie selbst etwas tut, zum Beispiel sieht oder hört oder zornig ist oder fröhlich. Selbsterfahrung im Sinne von Selbstbewusstsein kennt Aristoteles nicht. Sie ist ihm genauso fremd wie Ibn Sinas Ideen von Lohn, Strafe und individueller Heilsverantwortlichkeit. Ich hoffe, dass mittlerweile schon etwas klarer ist, weshalb ich Ibn Sina und den fliegenden Menschen als Beispiel herausgegriffen habe. Gewiss, er steht auf den Schultern von Riesen, sieht aber nicht nur aufgrund dieser Position sehr viel weiter als diese, nämlich in philosophisches Niemandsland hinein. Es gibt aber noch mehr dazu zu sagen. Immerhin sprach ich vorhin ja von einer Linie Al-Farabi, Ibn Sina und darüber hinaus. Um nun dieses darüber hinaus zu erläutern, muss ich wieder auf das Narrativ zurückkommen, das gängigen Darstellungen der Philosophie in der islamischen Welt selbst heute noch zugrunde liegt. Wir waren dabei stehen geblieben, dass seit dem 11. Jahrhundert verschiedene wissenschaftliche Disziplinen existieren, die zwar ein Bewusstsein von ihrer jeweiligen Besonderheit und Eigenständigkeit besaßen, zugleich aber ohne die anderen nicht denkbar waren. Dieses Charakteristikum nun trifft auch auf die Philosophie zu. Andeutungsweise habe ich dies ja gerade am Beispiel Ibn Sinas und seiner Motivation durch letztlich theologische oder religiös motivierte Fragen zu veranschaulichen versucht. Vor diesem Hintergrund ist daher dem Narrativ im folgenden Punkt, und das ist der Punkt 4 des Narrativs, Sie erinnern sich, also vor diesem Hintergrund ist diesem Punkt 4 des Narrativs dezidiert zu widersprechen. Weder war die Philosophie randständig, jedenfalls nicht randständiger als heutzutage und hierzulande, noch ist die Behauptung berechtigt, sie habe kaum Spuren hinterlassen. Im Gegenteil. Erstens ist spätestens seit dem 11. Jahrhundert keine der anderen wissenschaftlichen Disziplinen mehr frei von Einflüssen durch die Falsafa-Tradition, sei es in Form von Konzepten oder von Methoden. Und zweitens lebte die Philosophie schlicht und ergreifend fort. Und an diesem Punkt wird die Geschichte erst richtig kompliziert und betritt außerdem Neuland der Forschung. In einem vielbeachteten Aufsatz aus dem Jahre 2002 sprach der Arabist und Philosophiehistoriker Dimitri Gutas, seines Zeichens Professor an der Yale University in den USA, sprach also der Philosophiehistoriker Dimitri Gutas von einem Golden Age of Arabic Philosophy. Er bezog sich dabei auf die Zeit vom 11. bis etwa zur Mitte des 14. Jahrhunderts und auf das geistige Erbe Ibn Sinas. Die These von einem goldenen Zeitalter hatte er bereits ein paar Jahre zuvor aufgestellt, aber in diesem Aufsatz versuchte er sie nun auch ansatzweise zu untermauern. Ich verwende hier das Attribut ansatzweise, denn wie Gutas selbst als hermeneutisches Kaviar zu bedenken gab, lagen in den späten 90er Jahren fast keinerlei Studien zur Philosophie in den Jahrhunderten nach Ibn Sina vor. Das Material, auf das Gutas sich stützen konnte, war also noch recht beschränkt. In den knapp 20 Jahren seit Gutas programmatischem Beitrag, sei es angestoßen durch seine These oder unabhängig davon, also in diesen knapp 20 Jahren seither, wandten sich die Forscher verstärkt dem zu, was mittlerweile mehr oder weniger durchgängig als post-avicennische Philosophie bezeichnet wird. Das klingt schon ganz vielversprechend. Aber wenn ich hier von verstärkt zuwenden spreche, ist dies immer in Relation zur Gesamtgröße des Forschungsbereiches zu verstehen. Die Zahl an Philosophiehistorikern und Philosophiehistorikerinnen, die sich mit dem Denken in der islamischen Welt beschäftigen, ist insgesamt recht klein. Die Erforschung dieses Bereiches der Philosophiegeschichte ist nach wie vor kein Massenphänomen. Insofern sind die Ergebnisse trotz dieses neuen Trends immer noch nur punktuell. Dass dem so ist, liegt indes nicht nur an der unüberschaubaren Zahl an Forschern, das ist genau das Umgekehrte. Es liegt auch, und jetzt komme ich zu der anderen Seite, es liegt auch an den großen Mengen an Material, auf das man gestoßen ist. Und dies ist bereits ein erster wichtiger Befund. Die schiere Zahl der überlieferten Texte. Denn ohne signifikante Beschäftigung mit der Philosophie wäre eine solche Materialfülle unerklärlich. Warum sollte man philosophische Texte schreiben, wenn man sich nicht dafür interessiert? Mindestens in quantitativer Hinsicht können wir Gutas These von einem goldenen Zeitalter also schon heute bestätigen. Wir können in Ansätzen sogar bereits über diese These hinausgehen, wenigstens was den zeitlichen Rahmen betrifft. Wie nämlich die verschiedenen Forschungsunternehmungen bis heute gezeigt haben, lässt sich eine Beschäftigung mit der Philosophie bis ins 18., je nach Region sogar bis ins 19. Jahrhundert hinein verfolgen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Auch über das 18. und 19. Jahrhundert hinaus wurde philosophiert. Allerdings unter anderen Vorzeichen. Unter Vorzeichen, die mit tiefgreifenden politischen Verschiebungen zu tun haben. So hatte bereits die wachsende wirtschaftliche, technische und kulturelle Hegemonie Europas die islamische Welt seit etwa dem 18. Jahrhundert zunehmend unter Druck gesetzt. vor allem das Osmanische Reich, den unmittelbaren Nachbarn Europas. Infolge der europäischen Eroberungen und des westlichen Imperialismus seit dem frühen 19. Jahrhundert aber, erlangte die Konfrontation mit dem Westen eine neue Qualität. Nicht nur auf institutioneller Ebene bedeutete die Kolonialisierung einen Schnitt mit vielen eigenen Traditionen, einen Schnitt, der mit zeitlichen Verschiebungen die gesamte islamische Welt durchziehen sollte. Und hier muss ich Sie bitten zu entschuldigen, die Karte reicht nicht weit genug nach Osten. Also eigentlich müsste der Bereich des islamischen Indiens hier auch noch mit drauf sein, also was heute Pakistan ist, in diese Richtung. Also ein Schnitt, der mit zeitlichen Verschiebungen die gesamte islamische Welt durchziehen sollte. Auch und gerade im Bereich von Wissenschaft und Philosophie waren die Auswirkungen dieser politischen Umwälzungen spürbar. Denn auf diesem Gebiet, und hier zitiere ich den Islamwissenschaftler und Philosophiehistoriker Ulrich Rudolf, der an der Universität Zürich lehrt, also auf dem Gebiet von Philosophie und Wissenschaft fand die geistige Auseinandersetzung, das Ringen mit den Ideen der Europäer, das Forschen nach den externen und internen Ursachen dieser dramatischen Entwicklungen statt. Konfrontiert mit den neuen Umständen und auf der Suche nach Erklärungen, nahm die Philosophie eine andere Gestalt an. Wie Rudolf weiter ausführt, war sie, ich zitiere, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend mit historischen und kulturgeschichtlichen Betrachtungen verbunden. Diese kreisten um die Frage, wie sich der Islam in der Geschichte beziehungsweise gegenüber den Herausforderungen der Moderne positionieren sollte. Warum hatte die islamische Welt ihre einstmals dominante Stellung eingebüßt? Welche Rolle spielten in diesem Prozess die Religion beziehungsweise spielten die Philosophie und die Wissenschaften? Was bedeutete das für die Vereinbarkeit von Philosophie und Religion? Und welche Konsequenzen sollte man daraus für den Umgang mit der Moderne ableiten? Zitat Ende. Wie schon die Politik wurde in gewisser Weise auch die Philosophie in der islamischen Welt im Gefolge des Imperialismus fremdbestimmt. Dies zeigt sich anhand ihrer neuen Tagesordnung, also der Themen und Fragen, die man, wie im Zitat jetzt hier gerade gezeigt, der Themen und Fragen, die man verfolgte. Dies zeigt sich aber auch anhand einer Tendenz, die mittlerweile wohl eher als ein postkoloniales und mithin globales Phänomen zu bezeichnen ist. Nämlich an der gezielten Auseinandersetzung mit westlichen, vor allem europäischen philosophischen Denkern und Strömungen. Eine Tendenz, die verstärkt seit dem 20. Jahrhundert in Erscheinung trat. Exemplarisch sei hierfür auf die Rezeption der Philosophie Immanuel Kants, des logischen Positivismus oder, an einem Ort wie Freiburg natürlich besonders nennenswert, Martin Heideggers verwiesen. So spannend und fruchtbar diese neueren Entwicklungen in philosophischer Hinsicht auch an und für sich sein mögen, und das wird natürlich die Zukunft zeigen, was sich hieraus weiterentwickelt, für einen Vortrag wie den meinigen sind sie jedoch von etwas geringerem Interesse. Sie stimmen insofern froh, als sie zu erkennen geben, dass sich die Kulturgüter, mit denen der Westen seit dem 20. Jahrhundert die restliche Welt beglückt, nicht nur auf Coca-Cola, Fastfood und Plastiktüten beschränken, sondern zumindest auch ein paar philosophische Klassiker mit einschließen. Für die Philosophie aber heißt dies umgekehrt, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist. Ich sagte ja vorhin, eine Epochenschwelle. Philosophie ist nicht mehr regional. Philosophie ist global. Wenngleich sich nach wie vor Strömungen und Schulen ausmachen lassen, Gravitationszentren und Peripherien, Beschleunigungen und Verzögerungen, der philosophische Diskurs findet heutzutage global statt, selbst wenn sich dies noch nicht überall herumgesprochen hat. Die globale Philosophie ist jedoch nicht der Gegenstand meines Vortrags, sondern die Philosophie speziell in der islamischen Welt. Und damit komme ich wieder zurück zu Ibn Sina und dem goldenen Zeitalter des Post-Avicennismus, das Dimitri Gutas vor knapp 20 Jahren diagnostizierte. Denn vor dem Hintergrund des gerade Gesagten erweist sich der Zeitraum zwischen dem 11. und dem 18. Jahrhundert als ein Golden Age of Arabic Philosophy in einem Sinne, den Gutas vermutlich nicht vorausgesehen hatte. Es ist diejenige Epoche, auf die Sie schauen müssen, wenn Sie wissen wollen, welche Charakteristika die Philosophie in der islamischen Welt besaß, bevor sie global wurde. Diesen Charakteristika soll daher die letzte Etappe meines Vortrags gewidmet sein. Nee, stimmt noch. Entgegen dem gängigen Narrativ von der Philosophie in der islamischen Welt, so hatten wir festgestellt. Oh, jetzt hat es doch rechts, war der falsche. Das war eigentlich die letzte Folie. Also ich komme jetzt zurück zu meiner letzten Etappe. Also entgegen dem gängigen Narrativ von der Philosophie in der islamischen Welt, also diesem Punkt 5, war Ibn Rushd nicht der letzte große Philosoph und stellen Denker wie Ibn al-Arabi und Mullah Sadra an und für sich keine Ausnahmen dar. Also zumindest die nackte Tatsache, dass es diese Philosophen gab, ist keine Besonderheit. Vielmehr blühte die Philosophie auf. Und sie änderte ihre Gestalt. Und zwar letztlich in Reaktion auf Ibn Sinas Synthese. Was war so besonders, was war so wegweisend an seiner Philosophie, dass sie diese Rolle gewann? Vergegenwärtigen wir uns ein letztes Mal seinen fliegenden Menschen. Was Ibn Sinas Überlegungen hier zum einen auszeichnet, ist die Tatsache, dass er nicht einfach nur von einer philosophischen Tradition ausgeht und diese fortschreibt. Dies wäre eine Fortsetzung, mehr oder weniger originell, des innerphilosophischen Diskurses, wie man sie bei seinen Vorgängern, dem Großteil der Falasifer, beobachten kann. Nein, Ibn Sina verfährt anders. Er geht aus von aktuellen Problemen seiner Zeit, im Falle des fliegenden Menschen eben von der Frage, was es mit diesem Ich auf sich hat, das nach islamischer Überzeugung für sein individuelles Heil selbst verantwortlich ist. Er beschäftigt sich also mit Fragen seiner Zeit und seiner Zeitgenossen. Und um diese Fragen zu beantworten, greift er, und insofern ist er eben Philosoph, greift er auf die griechisch inspirierte philosophische Tradition zurück. Klar, denn dort findet sich gewissermaßen der neueste Stand der Forschung. Und damit kommen wir zu einer zweiten Hinsicht, in der Ibn Sinas Vorgehensweise bemerkenswert ist. Er zieht also gängige philosophische Konzepte und Methoden heran, um seine Fragen zu beantworten, ist dabei aber bereit, wenn es die Sachzwänge erfordern, diese Konzepte und Methoden nicht einfach nur zu verfeinern, sondern gegebenenfalls ganz über Bord zu werfen. Wir sahen dies exemplarisch an der Idee der Seele, die er entwickelt. Ihm zufolge besitzt diese Seele eine unmittelbare Erfahrung ihrer selbst. Eine Vorstellung, die kategorisch mit dem Begriffsverständnis seiner Zeit bricht. Damit aber den folgenden Generationen den Weg eröffnete, ganz anders über das Ich und über das Problem von Bewusstsein und Erkenntnis nachzudenken. Bemerkenswert ist nun, dass Ibn Sina solche Korrekturen der Tradition nicht nur ad hoc oder an einzelnen Stellen vornahm, sondern aufgrund seiner Einsichten offensichtlich zu der Einschätzung gelangte, die Konzeption der Philosophie insgesamt überarbeiten zu müssen. Und den Dreh- und Angelpunkt dieses Revisionsprozesses bildet, so denke ich jedenfalls, den Dreh- und Angelpunkt bildet seine Entdeckung des Selbstes. Lassen Sie mich versuchen zu erläutern, was ich meine. Ibn Sina entdeckt also das Selbst als den Träger von Bewusstsein und Erkenntnis. Aber welche Folgen hat es, wenn man die Implikationen dieser Entdeckung ernst nimmt? Ibn Sina, so scheint mir, hat daraus Konsequenzen gezogen, vor denen sein berühmter Nachfolger, René Descartes, etwa 600 Jahre später, noch zurückschreckte. Oder vielleicht übersah er sie auch, das mag jetzt dahingestellt sein. Also er hat Konsequenzen gezogen, die erst spätere Denker wie John Locke und David Hume dann hier in der westlichen Tradition auch zogen. Ibn Sina begriff, dass jegliche Erkenntnis und damit auch jede wissenschaftliche, im Sinne von naturwissenschaftliche Einsicht, also Einsichten, die sich auf die Wirklichkeit, auf die Gegenstände in der Welt um uns herum beziehen, dass jegliche Erkenntnis bedingt ist. Sie ist gefiltert oder gebrochen durch das Prisma unseres Selbstes, will heißen durch das Prisma unseres Erkenntnisapparates. Anders formuliert, wir begreifen die Wirklichkeit immer nur nach Maßgabe unseres Denkens. Jede Philosophie und jedwede Wissenschaft muss daher In einem ersten Schritt, so Avicenna, muss daher in einem ersten Schritt die Prinzipien und Vorgaben des menschlichen Denkens untersuchen, bevor sie sich der Frage zuwenden kann, ob und wie wir Wirklichkeit erfassen. Sie muss zunächst einmal klären, was es heißt, Wirklichkeit nie direkt, sondern immer nur im Begriff zu erfassen. Und genau dies tut Ibn Sina, insbesondere in seinen späteren Schriften, aber auch schon ansatzweise im Buch der Heilung, dem Werk, aus dem ich die Stelle mit dem fliegenden Menschen entnommen habe. Beim Buch der Heilung handelt es sich im wahrsten Sinne des Wortes um eine Summe der Philosophie, deren erster Teil einer minutiösen Diskussion des menschlichen Denkens und Verstehens gewidmet ist. Also ein Treatise on Human Understanding sozusagen bietet. Und auch der Rest dieser Summe bricht mit vielen alten philosophischen Gepflogenheiten. Waren Gesamtdarstellungen der Philosophie im Gefolge des Aristoteles bis zu diesem Zeitpunkt nach den verschiedenen Gegenstandsbereichen aufgebaut, mit denen sich die Philosophie befasste, drehte Ibn Sina im Laufe seines Wirkens, das ist also ein langer Prozess, drehte Ibn Sina die Perspektive immer konsequenter um. Wenn es die Prinzipien des Denkens sind, die unsere Erkenntnis der Wirklichkeit bestimmen, dann muss die Philosophie im Anschluss an eine Analyse des menschlichen Verstehens, also gewissermaßen im Anschluss an Philosophie Teil 1, dann muss die Philosophie im zweiten Schritt die Prinzipien der Wirklichkeit thematisieren. Und zwar so, wie wir diese aufgrund unseres Erkenntnisapparates erfassen. Sie muss also der Ordnung der Erkenntnis und nicht einer vermeintlichen Ordnung der Dinge selbst folgen. Mit diesem Problem beschäftigt sich Ibn Sina dann in demjenigen Teil seines Buches der Heilung, den er ausdrücklich Metaphysik nennt. Und auch dieser Teil ist gegenüber den traditionellen Abhandlungen zur Metaphysik grundsätzlich reformiert. Gleich die ersten Kapitel erörtern die fundamentalsten Prinzipien des Seienden, aber eben unter der neuen Perspektive. Also insofern es sich bei diesen, Ibn Sina zufolge, um denknotwendige Prinzipien handelt. In anderen Worten, wir können ihm zufolge gar nicht anders denken als erstens über Gegenstände. Ibn Sina spricht hier von Seiendem, Etwas oder Ding, die wir zweitens als Einheiten wahrnehmen und deren Existenz wir drittens entweder als notwendig oder als möglich begreifen. Anders formuliert, wenn wir denken, denken wir immer etwas. Also versuchen Sie mal über nichts nachzudenken. Auch dann haben Sie einen Gegenstand, nämlich nichts. Also Sie denken immer über etwas, das Sie als ein Gegenstand Ihres Denkens rausgreifen. Das sind diese ersten beiden Punkte. Der dritte Punkt hier ist eine Bifurkation, wenn man so möchte. Ihm zufolge können wir das nur tun, indem wir uns dann als nächstes die Frage stellen, verhält es sich so notwendigerweise oder verhält es sich so möglicherweise? Das ist jetzt philosophischer, wie soll man sagen, Spezialdiskurs, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Aber Sie sehen, es ist im Grunde ein Fortschreiten entlang dessen, was er als denknotwendige Prinzipien erachtet, wenn wir über Wirklichkeit nachdenken. Das ist das, was ich hier zeigen möchte. Also, dieser vom Denken selbst vorgegebenen Einteilung des Seienden folgt Ibn Sina in den weiteren Kapiteln seiner Metaphysik, wenn er schrittweise die verschiedenen Arten von Dingen oder Gegenständen bespricht, wobei er selbst vermeintliche Klassiker der Ontologie wie Substanz und Akzidenz, das kennen Sie schon von Aristoteles her, selbst solche Klassiker dann dem neuen Ansatz folgend einordnet und diskutiert. Also immer konsequent vom Denken herkommend. An diesem Ansatz feilte Ibn Sina seine ganze philosophische Karriere hindurch. Also die Frage, wie muss ich eigentlich Philosophie aufziehen? Wie muss ich eigentlich Philosophie denken? Wenn Sie sich die verschiedenen Werke, insbesondere die Summen, die er verfasste, einmal unter diesem Gesichtspunkt anschauen, also der Reihe nach, sein Leben hindurch quasi, ihn verfolgen, werden Sie sehen, wie sehr er damit rang, eine angemessene Struktur für die Philosophie und eine hierauf abgestimmte Diskussion ihrer Gegenstände zu finden. Die am weitesten entwickelte Fassung seiner Konzeption, und Sie werden einen kleinen Widerspruch zu der Folie feststellen, die ich hier an die Wand werfe, aber ich komme darauf gleich zurück. Also die am weitesten entwickelte Fassung seiner Konzeption, die auch am wirkmächtigsten wurde, fußt auf einer Dreiteilung der Philosophie. an erstens die bereits genannte Abhandlung über das Denken, also Philosophie Kurs 1 sozusagen, schließt sich hier zweitens eine Analyse des natürlichen Seins, gefolgt drittens von der Metaphysik, also der gerade angesprochenen Erörterung der Prinzipien des Seinen und seiner Art. Und die Reihenfolge, die Sie hier sehen, ist im Grunde schon, darauf komme ich jetzt im nächsten Schritt zu sprechen, eine Weiterentwicklung durch seine Nachfolger, die sich eben genau mit diesem Punkt weiter auseinandersetzen werden. Die also sagen werden, nein, erst muss ich die Prinzipien des Seins erörtert haben, was hier also unter Teil 2 angeordnet ist, und dann erst kann ich zu dem Seins als solchen kommen, also dem natürlichen Seins, wie Avicenna es nannte. Also Sie sehen, hier findet Arbeit statt. Ich muss es bei diesen Andeutungen belassen, aber eben wichtig ist mir an dieser Stelle zu betonen, dass Ibn Sinas direkte Nachfolger bis auf ganz wenige Ausnahmen an diesem Punkt eben einsetzten. Und jetzt komme ich wieder zurück zu der historischen Linie. Also die Struktur kennen Sie jetzt. Also wie geht es weiter mit der Geschichte in der islamischen, der Philosophie in der islamischen Welt? Die nächsten 100 bis 150 Jahre waren gewissermaßen der Suche gewidmet nach der richtigen, also der den Erkenntnisprinzipien entsprechenden Struktur der Philosophie und einer adäquaten Behandlung ihrer Themenbereiche. Und in diesem Zusammenhang sehen Sie eben, wie Kompendien, Handbücher und Summen, sei es im Geiste oder auch in kritischer Auseinandersetzung mit Ibn Sina entstanden und wie eben auch seine eigenen Werke, Ibn Sinas eigene Werke, an Schulen, jetzt zunehmend auch an Schulen der höheren Bildung, an Madrasas studiert wurden. Also das ist sozusagen die erste Etappe dieses post-avicennischen goldenen Zeitalters. Diese Texte, also diese Kompendien, Summen und Handbücher, auch Ibn Sinas eigene Texte, bildeten in der Folgezeit den Ausgangs- und Bezugspunkt für viele Glossen, Kommentare und Superkommentare, einem Textgenre, das für eben diesen scholastischen Kontext, also die Madrasas, charakteristisch wurde und sowohl inhaltlich als auch methodisch den Unterricht bis weit ins 17. Jahrhundert hinein und eben, wie wir ja gesehen haben, teilweise noch darüber hinaus bestimmte. Also hier, um Ihnen ganz grob schon mal eine Linie anzugeben, dieses goldenen post-avicennischen Zeitalters. Ibn Sinas Philosophie stellt damit eine philosophiegeschichtliche Zäsur dar, die sich in ihrer Wirkung nur mit der eines Platon, Aristoteles, René Descartes oder Immanuel Kant vergleichen lässt. Nach ihm konnte man nicht mehr in der gleichen Weise Philosophie betreiben wie vor ihm. Es sei denn, man wollte als rückwärtsgewandt gelten. Oder man ging Sonderwege, auch das gibt es natürlich immer. Für die folgenden Jahrhunderte, und das heißt, wie wir gesehen haben, bis hin zu den Vorboten von Kolonialismus und Imperialismus, etablierten sich, von eben besagten Ausnahmen abgesehen, alle philosophischen Strömungen und Schulen in positivem oder negativem Bezug auf sein Denken, beziehungsweise in Bezug auf die Synthesen, die in der Auseinandersetzung mit seinem Denken entstanden waren. Also diese Nachfolger, die da an diesem Projekt gewissermaßen weitergearbeitet hatten. Und selbst im lateinischen Westen, in Europa, wo im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts eine Vielzahl an philosophischen Texten aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt wurden, und darunter eben auch etliche Schriften Ibn Sinas, der dort dann allerdings, wie Sie ja wissen, Avicenna genannt wurde. Also auch wenn hier viele Texte übersetzt wurden, oder auch im lateinischen Westen, wo eben viele Texte übersetzt wurden, lassen sich noch bis in die Neuzeit hinein Spuren seines Einflusses entdecken. Wenngleich da natürlich nicht in diesem Maße, wie das in der islamischen Welt der Fall war. Doch damit bin ich am Ende meiner Tour de Force durch das goldene Zeitalter der Philosophie in der islamischen Welt angelangt. Zum einen hoffe ich, es ist mir geglückt, Ihnen mit meinem kleinen Aufhänger, dem fliegenden Menschen, einen Eindruck zu vermitteln von den philosophischen Perlen, auf die man stoßen kann, wenn man sich auf eine Auseinandersetzung mit dieser Tradition einlässt. Perlen, die nicht nur das islamische Denken inspirierte, sondern sogar unsere eigene westliche Philosophie. Zum anderen hoffe ich, Ihnen eine Ahnung davon vermittelt zu haben, wie reich und langlebig die philosophische Tradition oder vielmehr Traditionen in der islamischen Welt ist oder sind, beziehungsweise waren, wenn man den Übergang hin zu einer globalen Philosophie seit dem 20. Jahrhundert als eine Epochengrenze betrachtet. Denken, so viel sollte jedenfalls, hoffe ich, deutlich geworden sein, ist kein Alleinstellungsmerkmal des Westens. Wie der lange und stationenreiche Weg der Philosophie in der islamischen Welt bekundet, denkt und dachte man auch dort mit viel Vergnügen, Leidenschaft und Originalität. Wir sollten uns also allenfalls die Frage stellen, warum wir hier und heute so wenig davon mitbekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.